Okay, meine Aufnahme läuft jetzt tatsächlich schon.
Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt lustig wäre und sterblich, ich würde halt fucking jeden Tag Burger essen.
Liebe ich. Ja, einfach. Wir wollen ja Grimdark und wir wollen nicht einen Comic, wo die Leute nur mit Spiegeln und Knoblauchlöchern um sich werfen.
Weil ein guter DM Spieler damit richtig ficken kann. Und das macht Spaß.
Ja, okay, jetzt bin ich ein bisschen hyped auf so Zeug.
Die Nerd-Life-Balance.
Bis ich was Besseres gefunden habe.
Das stimmt.
Ich habe schon den Knopf gedrückt.
Ah, nice. Dann herzlich willkommen zu der spannendsten Nerd-Life-Balance-Podcast-Folge, die ihr diese Woche hören werdet.
Hashtag no pressure.
Das ist tatsächlich gar nicht so viel Pressure, weil nur eine die Woche rauskommt. Da hat er uns gut rausgerettet.
Das ist mir auch echt sehr spontan eingefallen, was ich da jetzt sage, weil ich mir dachte, ich kann es nicht ever sagen. Ich kann es nicht bis März sagen. Hätte ich nicht machen können. Naja, da habe ich gesagt, die ihr jetzt heute hören werdet. Willkommen, Cindy ist hier, Paul ist hier.
Hello.
Hello.
Jetzt muss einer sagen, dass ich noch hier bin.
Ah, Philipp ist auch da.
Ja, hallo, danke.
Manchmal macht es tatsächlich ein bisschen Spaß, den Philipp so zappeln zu lassen. Auch. Ja. doch,
stimmt, das ist schon manchmal was. Ich verstehe das auch. Ich fände das auch witzig.
Sehr gut. Wir haben aufgehört, meines Wissens, bei unseren ganzen Charakterentwicklungssachen und Spielerentwicklungen, SpielerInnenentwicklungen Sachen, aber bevor wir da reinwursteln, hat Cindy Sachen erlebt, vor denen ich mich immer drücke, glaube ich.
Ja, deswegen habe ich vorhin wahrscheinlich auch deinen Satz nicht so ganz kapiert, weil man hier noch im Hochfahrmodus ist. Ich bin vor ungefähr einer Stunde nach Hause gekommen aus der Nähe von Köln. Da haben wir tatsächlich beim Karneval mitgemacht. Also wir sind tatsächlich bei einem Karnevalszug mitgelaufen von Against the Odds und haben das auch live gestreamt, den Rosenmontagszug von Hennef. Das war eine wilde Erfahrung, wenn man nicht mit Karneval groß wird, dann jetzt so mal mitten reingeschmissen wird und das aber auch dann aus erster Hand lernen darf irgendwie. Also es war ein absolutes Privileg, es war eine fantastische Erfahrung, wild, komplett wild, aber ich höre schon raus, ihr seid auch gar keine Karnevalsmenschen.
Ne, da muss man jetzt ein bisschen, also nee, bin ich nicht. Aber das kann auch verschiedene Gründe haben. Aber ich muss jetzt ein bisschen für Verständnis, also weil ich verstehe ein paar Sachen nicht, dafür bin ich leider zu fremd quasi in der ganzen Karnevalssache. Ich weiß nicht, wie du da intuit bist. Wie viele Umzüge gibt's da so, wo so krasse Wägen rumfahren?
Ich habe das auch gefragt und die Antwort war Hunderte in Köln.
Hunderte
in Köln. Die Antwort war ja.
Genau, weil, die Antwort war eigentlich ja.
Ja, weil so wie ich das, weil das ist ja schon, also weil ich habe das so, also mein Bruder, der ist jetzt sehr oft in Köln, der zieht auch nach Köln, der hat eine Freundin in Köln, der hat da jetzt auch geguckt und so. Und so wie ich das mitbekommen habe, das ist halt wirklich eine Ehre, wenn man so einen Wagen da rum, gell? Das ist halt schon.
Definitiv.
Das ist schon cool.
Absolut. Wir wurden sogar, da waren wir auch instant stolz drauf, wir haben sogar so Pins bekommen. Das ist auch so ein Ding, dass die Garden haben so Pins für die Mitglieder oder so als Dankeschön, dass sie mal bei einem anderen Zug mitlaufen dürfen und so. Und wir haben von der Gastgarde und von der Garde, wo wir mitgelaufen sind, auch die Pins bekommen. Und wir waren stolz wie Bolle, glaub mal.
Das glaube ich.
Wir haben die angesteckt bekommen und waren direkt so, okay, wir gehören jetzt dazu.
Und ich möchte auch Missverständnisse ausschließen und ich finde, das ist einfach eine gute Gelegenheit, dass gesagt wir, also ihr, Against the Odds dürftet damit machen. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass jemand nicht weiß, wer gemeint ist. Aber an dieser Stelle, glaube ich, wäre das eine gute Gelegenheit, nochmal mit einem möglichen Missverständnis aufzuräumen.
Ja, sehr gerne. Also in dem Fall jetzt waren wir zu fünft vor Ort und zwar die Kathi, der Philipp, die Kalli, Timo und ich.
Timo kann man schon mal vergessen.
Technik-Timo. Wir sind eigentlich noch mehr bei Against the Odds. Normalerweise sind wir live auf Twitch und machen Rollenspiel-Stuff aus unserem Studio und setzen uns da auch wirklich an den Tisch. Also nicht online, sondern vor Ort und streamen das Ganze live. Und da haben wir mal gedacht, wir machen mal was anderes. Und diesmal waren wir als Abenteurergruppe unterwegs. Ich war zum Beispiel Waldläufer und die Kathi waren Kleriker und Kali war dann Magier, also Zauberer und sowas. Und wir haben einfach in Karneval gelevelt. Wir haben kleine Aufgaben gemacht während des Zugs, die wir uns ausgedacht haben, die uns Karneval an sich näher bringen oder wir Sachen rausfinden mussten. Und dadurch haben wir dann eben Stück für Stück gelernt, wie Karneval geht und in Karneval gelevelt. Und am Ende haben wir sogar, Spoiler, den Segen vom Prinzenpaar bekommen, dass wir karnevalstauglich sind. Das war sehr schön.
Gibt's da Fotos?
Fotos haben wir nicht gemacht, aber den Livestream gibt's jetzt auch als VOD auf YouTube.
Na, seht ihr mal. Ja. Ach, schade, ich finde, das sind so ein paar Insta-Fotos, die ich jetzt mal gerne nebenher kurz durchgewurschtelt hätte, wie ihr alle aussieht. So.
Ja, stimmt, scheiße. Jetzt, wo du es sagst, wir hätten unsere
wir machen einfach nochmal Karneval.
Ja, so.
Das ist der Moment für Greenscreen. Ihr verkleidet euch alle noch einmal kurz vor den Greenscreen gestellt, zack, zack, zack. Bisschen Fotos, los
ja,
geht's.
Ja, stimmt. Das wäre cool. Wir konnten nicht mehr an alles denken. Wir waren seit Donnerstagabend da und haben, Freitagabend, sorry, und haben wirklich alles mitgenommen, was ging. Also die Vorbereitung dafür, wie diese Tüten gepackt werden mit dem ganzen Kamelle und so, wie den Wagen mussten vorbereiten mit unseren Kameras ausstatten und der Technik und so weiter. Und auch schon mal die Gardenleute alle kennenlernen und durften da wirklich von A bis Z einmal alles miterleben. Es war wirklich, wirklich cool. Also
okay,
kann ich
in einem Satz, was ist eine Garde? Oder was ist damit gemeint? Weil du hast von Gastgarden und sonst.
Ja, das ist wie so eine Philipp Challenge.
Keine Ahnung.
In drei Worten.
Ja, ich will es jetzt auch nicht zu sehr, aber ich möchte es so ein bisschen verstehen.
Ja, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder an alle Leute aus Köln da draußen, die da involviert sind. Es tut mir leid, wenn das falsch ist.
Ja, wenn das falsch ist, bitte Hate Comments on Against the Odds, nicht Nerd Life Balance. Ja, wir haben kollektiv nämlich keine Ahnung.
Also eine Garde ist im Grunde ich glaube, es ist sogar ein eingetragener Verein, wenn ich mich nicht irre, die eben einen Teil des Umzugs organisieren. Eine Garde hat immer einen Wagen oder eine Laufgruppe.
Ja.
So die Geistinger Garde, bei der wir mitgelaufen sind, das war dann eben eine reine Herrengarde, die dann alle in ihren coolen, wie so Kommandanten-Outfits rumlaufen und eben auch einen Wagen hatten. So.
Okay.
War das ein Satz?
Ja, also zumindest ein Satz.
Im Deutschen gibt es viele Kommas, das ist das Gute.
und was ist... Was sind Karamelltüten?
Kamelletüten.
Was ist das?
Eine Tüte voll mit Süßigkeiten. Also da werden immer so bestimmte Größen abgepackt vorher. Also es wird ein Haufen Süßkram gekauft und dann eben so Portioniergrößen quasi gepackt. Und die Leute aus den Garten können sich dann x davon kaufen quasi. Und dann eben haben die zur Verfügung, um die unter die Leute zu schmeißen. Weil am Rand des Zugs stehen halt 100 Kinder und viele auch Erwachsene, die einfach die ganze Zeit Kamelle schreien und die wollen halt Süßigkeiten haben.
Okay, aber honestly, das klingt alles so viel cooler als das, was ich von Karneval kenne.
Ja, bei mir auch ein bisschen. Und außerdem, aber ich finde es gerade, das ist irgendwie die lazy Version von Halloween. Bei Halloween muss ich halt rumrennen und hol mir dann die Süßigkeiten ab und da stelle ich mich einfach hin. Kamelle, Kamelle, gib mir. Das ist ja auch geil eigentlich.
Ja, stimmt. Eigentlich ist das accurate.
Nice. Ich finde immer, also ich meine, ich will jetzt hier gar nicht meinen Rant halten, was ich halt von Volksfesten halte, die eigentlich nur zu einer reinen Sauferei verrohen. Und wenn das so im Zentrum steht, so gerade als Münchner muss ich da irgendwie halt echt nicht. Ja, aber auch da stört es mich halt einfach, weißt du? Das Oktoberfest ist halt eigentlich eine coole Idee und ist halt faktisch einfach scheiße, weil Leute sagen, der kann halt gleich zwei Wochen saufen, Bruder. Ich sag, Bruder, also wenn das der Witz an der Geschichte ist, wozu, also.
Du riechst es halt auch in jeder U-Bahn, dass Oktoberfest ist. Also wenn du aus irgendeinem Grund vergessen solltest, dass Oktoberfest ist, erkennst du es als erstes am Geruch.
Und ich glaube schon, dass es halt Ecken in weißt du, gibt, so gerade in Richtung Pott und Köln und so, wo das halt ewig mit dem Karneval ist. Und das siehst du, also ich kenne halt nur das von Karneval, das, was daran anstrengend ist. Aber ich finde, das klingt irgendwie süß, da verkleidet rumlaufen und so.
Man merkt auch richtig, dass das halt das Dorf, also es war jetzt ja wirklich ein kleiner Ort, der diesen Umzug hatte, ein kleinerer Vorort oder Randort, wie auch immer von Köln, dass den ganzen Ort zusammenbringt. Und das ist halt wieder cool. Also Kathi kommt auch aus der Gegend ursprünglich und dann war es halt wirklich so, sie musste fast aufpassen, dass sie nicht an jeder Straßenecke irgendwen kannte, der sie ranwinkt und so, ja, hey, schön dich zu sehen. Und auch die Vorbereitung, man trifft sich auf so einem Bauernhof und packt diese Tüten dann mit den Süßigkeiten und macht den Wagen nochmal schick und die Traktoren werden gewaschen. waschen und so ein Kram. Also es ist irgendwie auch einfach ein süßes Get-Together. Und es haben sich alle wirklich einfach gefreut, dass das passiert und dass sie das zusammen auf die Beine stellen. Es war wirklich süß.
Ja, sowas finde ich cool. Und das sind auch, also ich möchte jetzt nochmal nur diese Parallele ziehen, das ist auch das, was ich dann am Oktoberfest gerne mag. Wo man sagt, hock die her, da sind wir mehr da. Also setz dich dazu und dann sind wir mehr Leute. Das ist halt so, es ist eigentlich üblicher bei der Wiesn oder auf dem Oktoberfest, dass du da zu zweit, dritt dich irgendwo an Tischen sammelst, wo man zu zwölf sitzt und man sich halt kennenlernt. So, das ist so ein bisschen der Witz in der Geschichte und das ist irgendwie schön und so. Und dann, so wie du das erzählst von Fasching, Karneval und Fasching, das weiß ich auch nicht so genau.
Ja, ich glaube,
das eine geht in das andere über oder was? Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, es ist einfach regional unterschiedlich, wie man es sagt. Ich glaube, in Süddeutschland sagt man Fasching, richtig?
Ja,
und
wir sagen Fasching.
In Köln sagt man halt Karneval.
Ach so, ich habe das nämlich auch nie kapiert. Ich habe auch nie ganz kapiert, wann Karneval ist, weil gefühlt jedes Mal, wenn ich zu meinem Dad fahre mit dem Zug, ist halt irgendwie da Action. Und ich weiß immer nicht, ist gerade wieder Karneval oder sind die Leute einfach nur so unterwegs oder was geht da eigentlich ab?
Okay. Ich weiß nur, dass jetzt dieser Umzugskram mit dem Wochenende und bis Aschermittwoch ist halt so das Ende der Session und die nächste Session fängt am 11.11. an. Aber was bis dann halt vom 11.11. bis Februar passiert, weiß ich auch nicht.
Wild.
Ich habe gerade geschaut, also das Karneval kommt wahrscheinlich vom Lateinischen und bedeutet so viel wie Ade Fleisch, weil das halt das, also
genau.
Karnevale, so, das
stimmt. Deswegen fängt dann Aschermittwoch die Fastenzeit an. Das ist ja jetzt morgen.
Ah, Karnem de Ware, ja.
Also und morgen quasi.
Das Fasching ist von Fastenschank, also die letzte Ausschank alkoholischer Getränke vor dem damals noch strengen Fastenzeit. Das ist in natürlich wieder Bayern, Österreich und Sachsen. Das ist dann, ja, okay, ich beschwere mich hier, aber da kommt es halt irgendwo her. Naja.
Ja, gut.
Naja.
Okay, aber das ergibt jetzt schon irgendwie mehr Sinn für mich so. Und ich finde es eigentlich ganz cute, dass man da mit Süßigkeiten um sich wirft. Ich kriege halt meistens, ähnlich wie beim Oktoberfest, wo ich auch immer nur in der U-Bahn die Besoffenen mitbekomme, bekomme ich halt beim Karneval meistens auch im Zug die Besoffenen mit so. Und relativ wenig Karneval an sich, weil ich halt immer nur dran vorbeifahre so ungefähr.
Ja.
Ah, ja.
Ja, aber das
jetzt habe ich noch einen letzten Punkt.
Süß. Ja.
So da oben, ne? Wenn da dann.
In der Mitte
weiter
von
oben
als
Donau.
Ja, da oben über der Donau, ja, so ist es nämlich.
Ich würde gerne, weil wir haben letztes Jahr, haben wir hier heiß diskutiert mit dem Mike, der kommt so aus Richtung Mitteldeutschland auch so. Ich weiß nicht, was er will, wie genau man das sagt. Hesse in erster Linie.
Da, wo man Riesling trinkt.
So da wo man weiß. Auch, genau, das auch. Und der hat, da haben wir ganz lang über die Krevel mit irgendwas diskutiert. Und ich würde gerne, den habe ich gestern gegessen, war wunderbar. Und ich würde gerne einen neuen Versuch starten, so abschließend zu dem Thema Fasching und sonst irgendwas. Ich würde gerne mit dieser Berliner Krapfen-Diskussion.
Oh nee.
Nee, ich würde gerne mal einen gemeinsamen Turf schaffen. Ich würde gerne mal nicht darauf beharren, dass wir recht haben mit dem Wort Krapfen oder Krevel. Ich fänd das gut, wenn wir uns einfach irgendwo die
auf
Hände
Berliner
reichen.
Einigen.
Es gibt nur einen Grund, warum Berliner einfach nicht geht. Dass die Berliner das selber nicht sagen.
Ja, das ist halt ein Ding.
Fair. Aber die sagen nicht Pfannkuchen?
Ich dachte, die sagen Pfannkuchen.
Ja, das ist halt auch falsch. Ach, es ist einfach alles.
Und darum, ich lade euch ein, zumindest bis nächstes Fasching. Alles ist richtig. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr könnt wegen mir auch Hundekuchen oder Berliner. Oder ist es mir egal? Das ist einfach, ich wollte das einfach nur anschließend an die Diskussion letztes Jahr geben und das hat sich gerade angeboten. Nennt das, wie ihr möchtet. Ich bin erst nächstes Jahr wieder grantig drüber.
Ich mochte es, wie er angefangen hat mit, ich möchte da jetzt einen gemeinsamen Grund finden und es einfach aufgegeben hat. Ja, in dem Moment, schon. In dem du gesagt hast, Berliner. Da war
nee, das ist mein gemeinsamer Grund. Also ich glaube, wir können uns halt nicht einigen.
Ja.
Und ich finde, es lohnt sich nicht, darüber zu streiten.
Ja, doch. Ich meine, also ich finde es auch süß, dass die Regiolekte da auch auseinandergehen, dass jeder irgendwie so eigene Begrifflichkeiten haben. Und bei uns sagt man ja auch, ja, so
das
sowas
ist ein
wie Servus.
Wort,
oder
das ist wirklich ein geiles Wort.
Ja, halt so Dialekt, nur kleiner.
Worüber wir streiten können, ist die Füllung.
Oh, das finde ich ein letztes gutes Off-Topic.
Richtig, das würde ich gerne. Ja?
Ich habe heute noch ein Video gesehen, dass jetzt Leute Krapfen, sag ich jetzt einfach mal, mit Mett drauf verkaufen. Ja. Ich bin upset.
Was?
Da gab es hier in München.
Oben drauf oder innen ja. drin? Nee, oder was?
Aufgeschnitten und dann Mett reingeschnitten.
Ach so.
Ich weiß, wahrscheinlich dann ohne Füllung und dann stattdessen halt mit Mett. Ja. Aber mit Zucker und allem.
Ja, da gab es auch in München, so, ich glaube vor 3 Jahren oder was, hat das mal irgendeine Bäckerei hier vor The Shit and Giggles gemacht und hat da so eine Leberkäsescheibe reingelegt.
Ich meine.
Ich weiß es nicht, ich habe es nicht probiert, aber.
Boah, das ist so räudig.
Oh Gott, wenn ich gerade Cindys Gesicht sehen könnte.
Ja.
Mein Meme-Face ist wieder on, ey. Das ist ja furchtbar.
Nee, das ist halt echt nichts. Vor allem, ich meine, es gibt halt einen Grund, warum es einen Unterschied zwischen Donuts und Bageln gibt. Weil es macht geschmacklich halt einen Unterschied, auch wenn es dann irgendwie gleich aussieht. So.
Ja, absolut.
Deswegen macht man das einfach, das macht man einfach nicht.
Ja, aber süß, herzhaft kann ja schon schmecken. Aber naja, das ist ein Thema für ein anderes. Aber was machen wir denn rein? Also was ist so dein Fantasiewort-Gebäck der Saison? Was ist euer Favorite gerade? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich es nennen soll, ohne irgendjemanden. Ja, aber du hast doch gerade noch gesagt, das heißt nicht Krapfen. Ja, aber du hast doch gerade gesagt, ich kann sagen, was ich will. Ich versuche gerade Fantasiewort-Gebäck einfach. Okay.
Regioleckt-Süßgebäck. So
Regioleckt-Süßgebäck.
Wie süß. Das reimt sich fast.
Ja. Was ist da die beste Füllung? Was gewinnt er dieses Jahr?
Ich hatte dieses Jahr noch keinen.
What? Deswegen macht man doch Fasching oder halt Karneval oder was auch immer.
Ups, I guess.
Die Bäckerei hier bei mir ums Eck, die fängt jetzt auch wieder an mit ihren 800 verschiedenen.
Ich glaube, spontan würde ich einfach auf den Klassiker mit Marmelade, Erdbeermarmeladenfüllung gehen.
Ah, die ist auch immer gut.
Solide, ganz solide. Machst nichts mit falsch, glaube ich. Ja. Wenn man jetzt immer Senf sagt, dann bin ich überrascht.
Nee, man macht halt leider eine Sache, macht man damit leider falsch, mit allem, was Puderzucker oben drauf hat. Also ich finde ihn sehr sympathisch, weil er ist recht schlicht und er funktioniert immer. Deswegen ist es in der Theorie mein Favorite. Aber all diese Puderzuckersachen oben drauf, das hast du halt so krass im Bart hängen. Das sind, ich so weiß nicht,
wie echter Münchner mit Kokain im Bart.
Problem habe ich jede Woche, Mann.
Nee, stimmt, da sieht man echt aus wie der Münchner.
Kokain im Gesicht, das geht dann schon. Ja, aber was ist dein Favorite?
Ja, deswegen bin ich gerade so lost. Scheiß drauf, ich nehme auch den mit Marmelade, aber beschwer mich über den Puderzucker im Bad. Aber trotzdem ist es halt
aber
irgendwie.
Dunkel oder hell?
Die Marmelade?
Aprikose,
nee,
ja,
dunkel.
Ja, okay. Das ist gut. Hatte ich letztes Jahr auch, habe ich gesagt, glasiert mit dunkler Marmelade, so am besten Hagebutte. Ich bin jetzt wirklich aufgrund der Folge letztes Jahr, und dann waren es ja auch alle meine Faschingsthemen für dieses Jahr, aufgrund der Diskussion mit Mike letztes Jahr, habe ich mich heute mal ein bisschen dieses Jahr auf die Pflaumenfüllung gestürzt, mit so ein bisschen Zimtzucker. Das ist der Shit.
Okay, to be fair, mein Mind ist gerade ein bisschen blown, wenn ich das mal so denglisch ausdrücken darf, wie viele Sorten es überhaupt gibt. Ich dachte, ihr meint jetzt so,
ultra
halt Marmelade oder Nutella.
Nee,
ich fahr morgen hier zu den Bäckereien, zu den örtlichen. Also wirklich, meine Bäckerei, wo ich normalerweise, die hatten nichts anderes mehr. Es gibt nur noch Brezen und Krapfen. Es gibt nichts anderes mehr.
Bei der Bäckerei, bei mir ums Eck sind es wirklich gerade, ich glaube, 15 Krapfensorten oder
ja,
so.
Ja, locker.
Ja.
Hä?
Emmy hat gestern dann Pistazie sich gegönnt.
Ja, genau.
Okay.
Und Erdbeercreme mit Vanille, Glasur.
Das klingt ultra
und
geil.
Ja,
das ist auch ultra
so
geil.
Aber es ist halt drüber. Das ist mir zu dekadent. Deswegen mag ich den Humble-Klassiker so gern.
Wir werden nächstes Jahr diese Diskussion fortführen.
Oh, wisst ihr, was ich auch immer spannend finde, was mir auch tatsächlich hilft beim D&D-Spielen, wenn ich mir Lieblingsspeisen und Gebäck für meine Charaktere ausdenke?
Ich liebe es, wie sie das in die Hand genommen hat. Game. Ist Süßgebäck ein Ding in D&D?
Ja.
Jawohl. Hä? Ja. Jester alleine von Critical Role?
Naja,
das ist
voll.
The whole spin of her.
Ja, ist es? Also ich meine, habe ich ja auch meinen Fighter, den ich im kein Klassenguide gebaut habe, habe ich ja auch drum gedreht. Aber aus irgendeinem Grund gab es bis jetzt noch kaum einer meiner Kampagnen Süßspeisen. Der Philipp hat sich einmal angestellt. Oh, jetzt habe ich hier schön rumgeklickt. Ich weiß auch nicht, ich spiele gerade hier einfach mit dem Metermaßband.
So Paul, ich habe das gleiche hier liegen.
Was? Hä?
Fuck.
Weil ich damit gestern das Mikrofon ausgerichtet
habe.
Oh nein, wie dumm, Alter. Okay. Das wäre jetzt mit Video witziger gewesen, aber ich halte gerade wirklich einfach dieses Ding hier rein und Philipp hat exakt dasselbe Ding, auch einfach griffbereit und in der Hand auch noch.
Gleiche Farbe, alles.
Alles ja. Das gleiche Ding, ja. Das ist das Warhammer-Teil halt. Na gut.
Man könnte fast sagen, das ist against all odds.
Könnte man.
Also, Entschuldigung, das Wochenende hat mir jegliche Hirnzellen weggebrannt.
Nee, den Philipp kriegst du mit sowas.
Gut, glaub ich. Ja, natürlich, immer. Ja.
Den Philipp kriegst du mit sowas. Ich weiß noch, wie Philipp sich das tatsächlich einmal überlegt hatte für Nianzaru, die Anfangsstadt von Tomb of Annihilation. Weitere Spoiler gibt es jetzt gar nicht an der Stelle. Aber da hast du dir irgendwie die Zeit genommen und dir überlegt, was ist denn hier regionalen Ding? So. Und
das ist so cool.
Ja, das gibt wirklich sehr viel. Also Nianzaru war eine sehr, sehr schöne Geschichte für uns.
Ja.
Ich will jetzt gar nicht zu sehr auf Tomb of Annihilation eingehen, weil das ist jetzt ganz weit weg von dem eigentlichen Thema der Folge. Aber nur um es einmal gesagt zu haben, das hast du sehr smart gemacht, dass du uns nicht mit diesem, in Anführungsstrichen, ruhigen, langweiligen Teil, der nicht langweilig war, aber er war halt, da gab es keine Kämpfe, da gab es keinen Kram, sondern es war sehr viel Sachen kennenlernen, viel Eindrücke mitnehmen und ein bisschen Bibliothek durchsuchen nach allem möglichen Wissen und so. Das war so geil, dass du diesen Teil gebracht hast, nachdem wir einen ziemlich actionreichen Start hatten und da dann entkommen sind in der einen Session und dann 4 Sessions gemütlich Roleplay-Sachen erkunden, Gefühle mitnehmen.
Das ist so cool.
Ja.
Und das du macht Spaß, sagst, ich finde es Hammer, weil genau das hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass gerade diese Kleinigkeiten total dazu helfen, diese Welt auch kennenzulernen. Wir hatten das am Anfang von unserer Pamera-Kampagne, hatte einer der Charaktere Geburtstag und dann hat sich der Charakter halt gewünscht sozusagen, dass wir waren auf einem so einem kleinen Fest, dass wir jeder irgendwie entweder eine Geburtstagstradition oder das Lieblingsessen mitbringt. So. Und so haben wir dann den Geburtstag gefeiert. Und das war so cool, weil dann auf einmal war es so, okay, mein Lieblingsessen ist, keine Ahnung, Honigkuchen von diesem Charakter. Und dann muss ich erstmal gucken, gibt's denn dieses, wo kriege ich einen Honig her? Und dann hast du auf einmal mit der Tante Ilse gesprochen, die Imker ist.
Yo,
und geil. So, ne? Also so Kleinkram, der sich dann zusammengefunden hat, um diesen Geburtstag zu zelebrieren. Das ist total cool.
Ich feiere das gerade mega. Ich hatte null auf dem Schirm, dass Charaktere einen Geburtstag haben. Also ich meine.
Was?
Also bei uns gab's halt noch nie eine Ingame-Geburtstagsfeier von irgendjemandem, noch nicht mal von einem NPC, was eigentlich, das wäre eigentlich so der Klassiker von Paul, ist die große Party vom Grafen sowieso und natürlich geht irgendwas schief, so, das wäre so der, irgendwie das Erste, was
und
mir
er
einfällt.
Geht drauf.
Ja, natürlich. nee, das wäre Philipp. Oh. Philipp wäre, ihr kennt alle diesen Grafen, ihr liebt ihn alle, er macht eine große, oh, er ist tot. Das ist, so macht Philipp Plothooks.
Wow.
Mein,
oh, das ist aber funktioniert.
Ja.
Wir würfeln tatsächlich für jeden Charakter immer den Geburtstag aus.
Das ich weiß, also weiß ganz in meinen Kampagnen noch nicht mal, was für eine Jahreszeit gerade ist.
Ja, das ist auch immer ein Problem. Aber das hält dazu an, dass man denn das Datum immer mittrackt. Und so überlegt, wie viele Tage sind jetzt vergangen, wo müssten wir jetzt ungefähr stehen. Oft hat man ja auch Homebrew-Kalender, so haben wir zum Beispiel auch. Aber es macht auch einfach Spaß, am Anfang zusammenzusitzen und so, ja, wir würfeln jetzt einfach, wann der Geburtstag hat, weil kann halt irgendwas sein.
Geil.
Und wir hatten auch bei einem Kurzabenteuer, hatten wir fast alle in einer Woche Geburtstag. Das Geil. Waren dann die Los Wochos, die haben wir auch ausgespielt.
Ja, das ist eine insane coole Idee. Ich würde gerne wissen, wie viele von unseren ZuhörerInnen Geburtstage für ihre Charaktere haben. Und möglicherweise auch feiern.
Mhm.
Da verweise ich mal kurz auf unseren Discord oder auch andere, also ähnliche. Es gibt ja auch, vielleicht ist es gar nicht, vielleicht ist auch Namenstag in eurer Welt ein Ding. Oder irgend so Details, wo ihr sagt, hey, das kommt so in einem regelmäßigen Rhythmus und das ist dann immer out of season zu der Kampagne. Das würde mich mega interessieren, weil sowas machen wir fast nie.
So Kleinigkeiten sind mega cute, ja. Ja, wir sind halt immer sehr schnell, also zumindest aktuell wir wollen mit Plot vorankommen. Da müssen wir, irgendwann machen wir mal wieder eine bisschen relaxtere Kampagne.
Chillig.
Aber jetzt habe ich den ganz guten Übergang, nämlich ich finde es ganz nett, dass ihr bei euch Geburtstage und Lieblingsessen auswürfelt und am ersten Tisch, an dem ich war, wurden halt einfach Penislängen ausgewürfelt. Natürlich.
Das sind
klar, deswegen hast du wahrscheinlich auch das Rollmaßband auf deinem Tisch liegen gehabt, oder?
Genau deswegen, einfach geil. Ja, aber da sieht man schon, wie die verschiedenen Gruppen verschieden funktionieren, verschiedene Ambitionen haben, verschiedene Ideen und Ansprüche. Und jetzt haben wir das Stichwort Gruppendynamik, jetzt sind wir angekommen.
Ah, schön. Sehr schön. Oh, das ist tatsächlich ein großer Punkt, weil sehr unterschiedlich einfach ist, wie du gerade schon sagst. Ne? Mhm. So krass, was du musst ja nur eine Person von der Runde austauschen, sag ich jetzt mal, und schon ist die Dynamik slightly different. Also es
das ist krass. So krass. Da stimme ich 100%ig zu. Wir waren aber eigentlich schon vorher bei Gruppendynamiken, weil Paul vorhin gesagt hat, naja, wir gucken halt so in unseren privaten Runden oft, dass wir irgendwie ein bisschen mal einfach mit Plot auch vorankommen. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, das hat sich aus FOMO ergeben bei uns am Tisch und macht trotzdem ein bisschen Spaß. Und weißt du, was ich meine? Dass man halt sagt, boah, also irgendwie, ja, ist nett, dass wir jetzt hier das 15. Mal irgendwie in der Taverne sitzen und dann halt mal wieder Banditen XY mit der Augenklappe beim Spielen bescheißt. So, aber dass dieses Abenteuer mit jemand bescheißt einfach am Spielen und der Barde versucht dann zu bezirzen, während der Rogue versucht irgendwie Fall zu spielen, das haben wir halt irgendwie 20 Mal gespielt. Das wissen wir jetzt alle und so. Und das verstehe ich auch, aber es ist irgendwie, und ich glaube, also aus dem, weiß ich nicht, Paul müsste das korrigieren, so, nur in meinem privaten Spiel, ich glaube, daraus ist ein bisschen statt, dass man sagt, hey komm, lieber spielen wir diese Sachen nur halb so oft und kommen dafür früher mal zu einer neuen Kampagne, in eine neue Welt. Auch einfach mal Curse of Strahd, das fehlt uns allen. Oder irgend sowas.
Mhm. Also ist halt jetzt gerade der aktuelle Vibe.
Ja, voll.
Ja, weil ich glaube schon, dass ich das switchen kann. Also genauso wie ich jetzt zum Beispiel manchmal, habe ich halt einfach richtig Bock auf One-Shots oder so. Das ist meistens, wenn wir hauptsächlich eine Kampagne gespielt haben und ich jetzt irgendwie seit 3 Monaten nichts anderes gesehen habe als, weiß ich nicht, die Welt in Tomb of Annihilation oder irgendwie was. Mhm. Und dann bekomme ich irgendwann so eine Lust, kleine neue Sachen auszuprobieren. Und freue mich auf jeden dummen One-Shot, selbst wenn der dann irgendwie nur mittelmäßig ist. Und dann aber genau andersrum, wenn ich dann meine 4 One-Shots hatte, merke ich so, boah, mir jetzt schon wieder noch mal einen neuen Charakter. Jetzt so langsam gehen mir die Ideen aus und so. Und jetzt noch mal irgendwie eine Stimme überlegen und noch mal da reinfühlen, was gar nicht ganz so einfach ist innerhalb von 1-2 Sessions und so. Mhm. Können wir jetzt mal bitte wieder einfach irgendwo ankommen und ich mache mal ein paar Monate wieder Wisp oder so.
Boah, voll. Da muss ich gerade kurz eine kleine Anekdote zu reinwerfen, weil das Gefühl kenne ich so gut. Bevor wir angefangen haben zu streamen, wir als Gruppe von Against the Odds haben uns erst kurz vorher so als Pen-and-Paper-Gruppe überhaupt gefunden. Wir waren befreundet, aber zusammen gespielt haben wir vorher gar nicht so viel und haben deswegen sehr viele One-Shots vorher Test aufgenommen, auch um die Technik zu testen, blablabla. Aber wir haben einfach, ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele. Wir mussten uns jede Woche einen neuen Charakter irgendwie ausdenken, der da reinpasst, wie passt das in die Dynamik, welches Level hat der? Also da haben wir auch alles ausprobiert, von Level 1 bis Level 11 haben wir alles mal als One-Shot irgendwie durchgespielt und das war so anstrengend. Es war wirklich irgendwann einfach, wie du sagst, können wir bitte einfach ein bisschen länger spielen, auch wenn es nur 4-5 Sessions sind, aber ich bin burnt out vom Charakter erstellen.
Ja, und auch dann vom nicht spielen können, ne? Weil das dann irgendwann ist es ja wahrscheinlich auch, könnte ich mir vorstellen, auch einfach nur noch ein Combat Abilities usen, so ein bisschen, weil du lernst ja deinen Charakter auch gar nicht in der Tiefe kennen. Darüber haben wir das letzte Mal in der Folge mit dir ganz angeredet. Man braucht Zeit, jemanden Charakter kennenzulernen. Man braucht Zeit, da auch ein bisschen zu investieren und irgendwie glücklich damit zu werden. Das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen.
Deswegen bin ich, also dafür habe ich dann ganz oft einfach mir so einen dummen Twist ausgedacht für den Charakter, also eigentlich so klassische Meme-Charaktere fast schon, die so einen Hook hatten, aber das reicht völlig für einen One-Shot und dafür funktioniert es auch richtig gut. Also
da werden sie halt auch nicht nervig, gell? Ja.
Genau, da geht's halt voll. Da kannst du es machen und da versteht man den Charakter schnell und darum muss es ja auch gehen. So in einem One-Shot den Charakter schnell, okay, den brauche ich dafür, das ist der Typ. Und dann muss man so ein bisschen in die Archetypen sich auch reinlehnen, damit das funktioniert.
Das ist ein richtig guter Punkt. Der ist mir erst aufgefallen, als ich bei Lotti jetzt mitgespielt habe, bei Vampire. Da habe ich zum ersten Mal seit längerem irgendwie einen Charakter genommen, der sehr flach eigentlich, also der eben keinen weirden Quirk hat, der nicht irgendwie ein Merkmal hat, so ungefähr. Er ist auch literally einfach in Hemd und Chino rumgelaufen, weil das macht halt eh jeder Zweite so ungefähr. Also einfach so der normalste Dude irgendwie, nur mit ein bisschen einem weirden Beruf ehemalig, halt Forensiker. Aber das ist interessant, wie weird das ist, sowas zu spielen und dem irgendwie Flavor zu geben, wenn er halt nichts Besonderes an sich hat, was du einfach mal direkt droppen kannst. Also Philipps Charakter war da sehr im Gegenteil eigentlich. Ja,
war ein bisschen anstrengend. Sorry für alle, die das angeschaut haben. Nee, hat Spaß gemacht, aber für einen One-Shot war es auch gut, aber ja.
Eben, also ich glaube, sowas ist sogar besser für einen One-Shot eigentlich. Ich glaube, mein Charakter, weißt du, der hätte so in einer langen Kampagne entwickelt, der Lieben für irgendwas oder Hass für irgendwas anderes und dann so sehr natürlich wird es sich wahrscheinlich anfühlen, aber in so einem 1-2-3-Session-Gedöns ist es irgendwie so, okay, man kommt gar nicht dazu, sich irgendwo zu positionieren, so richtig. Ist schon interessant. Ja,
voll. Deswegen sind diese einfachen Archetypen, also diese klassischen, wo man wirklich sich in eins reinlehnen kann, dafür richtig, richtig praktisch.
Ja, und ich wollte noch ganz kurz auf das Statement, und wenn ich das weiterführen darf, weil das einfach damit zusammenhängt auch. Ich finde, Gruppendynamik prägt extrem, finde ich, wie man seinen eigenen Charakter auch kennenlernt. Also ich habe das lange unterschätzt, wie wichtig das ist, dass die Gruppendynamik eigentlich wichtiger ist, primär erstmal als der eigene Charakter, weil die Gruppe formt den Charakter. Also die Leute an dem Spieltisch, also sowohl die Gruppe im Sinne von der AbenteurerInnen, die da rumlaufen, aber auch dann der MitspielerInnen, so dass beides prägt einen krass, wenn man dann irgendwie feststellt, ich glaube, das ist der Grund, warum man an neue Tische geht. Ich weiß nicht, ob ihr die gleiche Erfahrung macht, aber ich gehe an einen neuen Tisch und denke mir, so, ich den Charakter, den spiele ich jetzt so und so und so, aber du hast ja mit den Leuten nicht gespielt und dann lernst du so ein bisschen, du nimmst deren Dynamik auf und sagst, okay, irgendwie schmeckt das anders. Ich nehme mal eine Kleinigkeit voraus. Paul und ich waren in der Schweiz und haben bei den Dysons Folgen aufgenommen und wir sind beide rein und haben gesagt, boah, ja, ich habe Lust, den Charakter so und so zu spielen und haben dann beide nach festgestellt, eigentlich hat es so nicht ganz gepasst und man hat das dann so ein bisschen darauf angewendet, wie die anderen auch sind. Ne?
Voll.
Das ist schon.
Ich finde aber, das macht auch einen guten Spieler und gute Spielerin aus irgendwie, dass man sich auf die Gruppe anpassen kann und auch eben Raum gibt oder nimmt. So, dass dieses Geben und Nehmen gerade von dem Spielraum und auch das Miteinander, das macht, ja, ich gerade schon sagte, einen guten SpielerInnen einfach aus, dafür ein Gefühl zu haben. Das muss man lernen, natürlich. Also die erste Sessions waren auch irgendwie, wo ich dann mit dabei war, ganz, ganz furchtbar zum Teil, weil man jetzt nicht wusste, darf ich jetzt was sagen oder soll ich es lieber nicht machen oder ist das jetzt wichtig genug, das anzusprechen? Da habe ich tatsächlich bei mir auch eine sehr große Entwicklung gemerkt. Also da absolut, ich stimme dir da 100%ig zu. Das ist an neuen Tischen immer faszinierend und ich glaube, euch geht's ähnlich. Ihr habt jetzt auch, wie ich, das große Privileg, an Gruppen zugekommen mal, wo die auch sehr viel spielen und auch sehr erfahrene SpielerInnen sind. Ich war bei Keep on Rolling zum Beispiel auch zu Gast und auch bei den Dysons. Und da war es überall so cool, weil das alle ganz gut raus hatten, sich gegenseitig den Ball zuzuspielen, aufeinander einzugehen, in die Gruppendynamik sich reinzuweben, war total natürlich immer. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch vielleicht mal eine furchtbare Erfahrung sein kann.
Ja, bestimmt. Also ich glaube, fand ich so spannend zu sehen, wie nicht nur, also jetzt zuerst dachte ich nämlich eigentlich bei Gruppendynamik so ein bisschen an, wie verschiedene Leute irgendwie was bewegen in eine Richtung und konstruktiv oder destruktiv sein können. Ich fand es so spannend, bei denen mal zu sehen, eine Dynamik, die wir nicht unbedingt haben, obwohl wir immer viel Rollen spielen, aber eine, die sich noch viel mehr ums Rollenspiel dreht als bei uns. Was interessant ist, wenn man sich selber definiert als eine Gruppe, die eben nicht Dungeon Crawl macht, sondern eigentlich spielen wir immer alles Mögliche aus, finde ich. Aber im Vergleich dazu halt dann doch deutlich weniger. Das ist schon spannend.
Auch auf andere Weisen, ne? Also wahrscheinlich ist vielleicht das bei euch so eine generelle Szene einfach ganz wichtig gewesen, so vorm Kampf oder im Kampf vielleicht auch manchmal, dass Rollenspiel im Kampf ganz, ganz extrem ausgespielt wird. Und da ist es vielleicht wirklich ein Gespräch nur zwischen zwei Charakteren, das passiert, weil die sich kurz zur Seite nehmen oder sowas. Also ist jetzt ein Beispiel, aber so habe ich das zum Beispiel bei den Dysons auch erlebt, dass dann wirklich nach und nach Leute von dem Tisch aufgestanden sind und explizit zwei Charaktere sitzen geblieben sind, weil die nochmal einen richtig krassen Deep Talk danach hatten. Und das war auch so eine crazy schöne Szene, wo auch alle mitgefühlt haben, obwohl sie gar nicht in der Szene waren, aber am Tisch eben saßen und einfach diesen Raum auch gegeben haben. Und das war total die tolle Atmosphäre.
Ey, gerade das ist auch ein stilistisches Mittel, was ich, glaube ich, noch nie genutzt habe. Philipp, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber der Philipp hat es mal genutzt, das mit dem Leute rausschicken. Da hat er uns alle zum Heulen gebracht, aber einzeln, weil das war dann besser als irgendwie alle gleichzeitig.
Wow. Darf man fragen, was da so der Rahmen war? Warum wurden die Einzelnen rausgeschickt?
Das, oder Philipp,
sehr, ist so? Sehr speziell.
Ja, ist sehr, sehr speziell. Also in drei Worten versuche ich es mal. Es werden nicht drei Worte, aber in drei Sätzen. Das war auch wieder diese Tor-Kampagne, also Tumor von Elation. Und das war ein riesiges Event, was eigentlich in der Kampagne gar nicht so ein Ding ist, zwangsläufig, wie es bei uns war, weil wir uns sehr um einen Gott gedreht haben mit Ich-Kleriker und, aber jeder, auch Asima dieses Gottes, also jeder.
Oh, wow. Shit.
Genau, bei uns, in unserer Welt sind Asima quasi nicht einfach nur celestische Wesen, sondern tatsächlich von einem Gott. Also du bist nicht, das ist quasi der Gesandte oder so der Spross, das ist der Jesus von einem bestimmten Gott, nicht von einfach celestisch. So handeln
wir
so ein bisschen Asima.
Genau.
Ja.
Und naja, und dann ist mit diesem Gott was passiert, sage ich mal. Ist das ein Kampagnen-Spoiler oder darf man das?
Nee, das steht im Klappentext.
Das steht dann nirgends. Ah, okay. Ja, der ist dann halt gestorben.
Okay.
Was ein bisschen doof für meinen Kleriker war, aber halt auch für die anderen so. Und das hat er halt einzeln gemacht, dass parallel diese Gespräche stattfinden sozusagen. Und das finde ich tatsächlich mega geil. Also es ist jetzt nicht wirklich Gruppendynamik, aber das ist mega.
Doch, eben schon.
Ja. Meinst du?
Das ist ganz viel Gruppendynamik, weil ich kann dir sagen, warum ich das machen wollte. Also um das zu ergänzen, die Spielgruppe hat kollektiv gesagt, es war gar nicht meine Idee, ich wüsste auch gar nicht, warum man auf die Idee kommen sollte, komm, lass einfach alle Asima machen. Und ich habe literally im Satz vorher gesagt, der ist halt dead. Und die so, ja, ist cool, das machen wir. Und dann muss ich mir halt irgendeine Sache überlegen, okay, aber warum könnte das dann so sein, etc. pp. Und ich habe mir dann überlegt, wie das zusammengesetzt sein könnte. Und irgendwie hat ja jeder Charakter so sein Päckchen zu tragen und so. Und ich habe das alles irgendwie, glaube ich, ohne zu viel Selbstlob, ganz gut geschafft, das auf diesen Punkt hinzubiegen, dass das Problem da entspringt. Und dass der dann halt quasi, und dann habe ich wollte dieses Gespräch mit jedem Einzel führen, ganz wichtig, erstens, damit der Rest nicht weiß, was kommt, weil ich wollte diesen Event, ich wollte das mit jedem individuell machen, so der Gott wollte mit jedem individuell sagen, es ist gut, dass du hier bist, ich sag dir jetzt, was das Problem ist. Und das Problem war halt immer anders. Und ich wollte, mir war wichtig, dass die, wenn ich mit Paul als erstes rede, dass Emmy und Andy und Nelson nicht wissen, worum es jetzt hier gehen wird. Das war mir eigentlich das Wichtigste. Und weil ich manchmal glaube, dass SpielerInnen anders spielen, wenn ihnen jemand zuhört. Ich glaube, man traut sich mehr, nicht immer, aber ich glaube, viele Leute trauen sich mehr, wenn sie wissen, es geht nur sie was an. Und mich muss es ja was angehen, weil sonst ist niemand da. Und mir war so wichtig in dem Moment, dass jemand die Chance hat, seine Glaubenssätze einfach über Bord zu werfen, ohne sich gepressured zu fühlen. Weil hätte Paul mit seinem Charakter seine Glaubenssätze über Bord geworfen, Emmy aber nicht, dann wäre das, also sie hätte das, wenn sie das mitbekommen hätte, vielleicht hätte sie sich anders entschieden.
Mhm. Ja, das stimmt.
Und darum wollte ich
das. Ja. Ich finde es auch spannend, was daraus hervorgeht, ist ja auch, wie dann der Charakter das dann der Gruppe mitteilt und was davon. Ja. Ne, wie viel behält man für sich und vielleicht passt man auch ein paar Sachen ein bisschen an und so. Ja. Also es ist absolut voll die krasse Veränderung der Gruppendynamik. Ja. Also kann es mit sich ziehen.
Voll,
aber es ist ein super cooles Stilmittel.
Ist tatsächlich ein gutes Beispiel, weil Emmy hat da ein längeres Geheimnis draus gemacht, was jetzt mit ihrem Charakter dann
ziemlich da lange. Die wollte lange nicht sagen, was passiert.
Ja, das fand ich irgendwie schon sehr spannend auch. Und du hast, das fällt mir gerade ein, also das Mittel hast du öfter benutzt, aber das kann ich auch nur empfehlen, weil es war einmal da war es natürlich sehr groß einfach und auch ein Story-Arc, der dahin geführt hat. Du hast es bei uns auch mal bei so einem Waldwesen in der Last Mine of Endeavor kam. Das war ausgedacht von dir, der Encounter, oder geändert so ziemlich. Und da war einfach ein so ein mächtiges Wesen, was wir jetzt gar nicht groß bekämpfen konnten oder wussten wir nicht. Und als wir diese Lichtung betreten haben, sind wir alle so ein bisschen eingefroren und er hat ähnlich individuell mit jedem gleichzeitig geredet. Und man ist so ein bisschen in eine andere Welt quasi verschwunden.
Also gar nicht mehr rum, honestly.
Weil du uns Rätsel gestellt hast.
Ich freue mich, dass es gut war.
Du hast uns die Rätsel, das war mega geil. Und dann hast du uns halt Rätsel gegeben mit dem Viech, weil es halt so ein Feenwesen war. Das passt halt ultra gut zu so einem kleinen Arschloch einfach. Was, wenn wir die Rätsel verkacken, nimmt er uns irgendwas? den Namen, das Augenlicht, irgendetwas.
Den Schatten,
so je nachdem. Aber wenn wir es bestehen, kriegen wir halt irgendwas. Ja. Ja. Und das war natürlich viel cooler mit den Rätseln. Währenddessen, vor allem, das wären halt also einzeln, vor allem, wie cool wäre das bitte gewesen, wenn du jemandem die Stimme genommen hättest und es kriegt keiner mit. Ja. Und dann sitzt er da wieder am Tisch.
Hm. Wow. Ja. True. Oh mein Gott, so das müssen wir erst mal rausfinden.
Ja, ja, ja. Ultra geil. Also das Stilmittel kann echt nur empfehlen, wirklich.
Das habe ich tatsächlich so noch gar nicht erlebt, dass man, also Whispers hatten wir am Tisch, dass Fabius, unser Spielleiter, uns halt was geschrieben hat auf WhatsApp und dann wusste man das halt nur so. Oder andersrum, dass wir dem irgendwelche Zettelchen zugesteckt haben. aber dass so je Leute rausgeschickt wurden, hatten wir bisher noch nicht, aber ich fände es richtig cool. Vor allen Dingen auch, weil unsere jetzige Kampagne sehr fast antagonistisch gegeneinander ist. Also das war so der ganze...
Geiles Konzept immer noch.
Ja, also der ganze Start der Kampagne war wirklich ein, ihr seid alles Individuen, ihr habt irgendwo ein ähnliches Ziel, aber aus komplett anderen Gründen und ihr wisst nicht, ob ihr den anderen trauen könnt. Also die Base war, wir vertrauen uns überhaupt gar nicht. Und dann mussten wir uns erstmal annähern. Und das ist total interessant, wie sich diese Gruppendynamik jederzeit zerfetzen könnte. Wir hatten zwischendurch Kampagnentreffen, wo wir halt außerhalb gesprochen haben und gesagt haben, okay, es kann sein, dass jetzt sich die Gruppe splittet. Und dann hätten wir auch gesagt, okay, dann streamen wir jetzt einfach nur mit den 2-3 Leuten, die zusammenbleiben und switchen dann auf die andere Gruppe und streamen dann wieder ein paar Folgen mit denen. Also es hätte sich komplett zerschießen können.
Das finde ich so krass. Nicht. Ja, das kenne ich sonst von kaum einer Gruppe, dass die das so konsequent durchziehen. Also das Drama suchen so ein bisschen.
Ja, also es ist auch ein Experiment. Wir sind ja auch sehr high-levelig gestartet. Das heißt, wenn jemand von uns irgendwen einfach umnatzen will, ist das potenziell möglich. Wir hatten auch PvP-Consent-Sheets und sowas extra gemacht. Also wie viel ist da okay? Also auch gerade hinsichtlich Hintergehen und sowas. Also das haben wir vorher alles abgesteckt, damit das auch alles fein läuft. Weil das ist nochmal eine ganz andere Art von Consent, die man sich da mal fragen muss. So, ist es eigentlich okay, wenn meine Freunde, mit denen man ja am Spieltisch sitzt, mir so richtig in den Rücken stechen. Da muss man sich erstmal überlegen, ist das okay mit mir? Kann ich das trennen so? Das ist jetzt ein Spiel und das sind ja eigentlich meine Freunde. Das war, also es muss man mit Vorsicht behandeln, aber es bringt auch sehr, sehr coole Dynamiken mit sich. Also wirklich, wir hatten auch Spooky, einer unserer Spieler, der hat auch die Charaktere schon durchgeswitcht, weil er einfach bei einem Charakter zum Beispiel gesagt hat, das macht gar keinen Sinn, dass er jetzt mit eurer Gruppe noch zusammenbleibt. Der ist einfach gegangen. Und hat dann halt einen neuen Charakter gespielt ab der nächsten Session so. Weil das fand ich auch krass konsequent, aber das musst du dann halt irgendwie machen. Weil wenn du so begabt bist, sag ich mal, dass du high-levelig bist in dieser Welt, dann muss das halt schon echt guten Grund haben, dass du dieser Gruppe vertraust, sag ich mal. Weil du könntest auch alleine richtig viel wuppen, sag ich jetzt mal blöd gesagt, ne?
Ja, voll.
Also eine ganz andere Dynamik, als wenn man als Friede, Freude, Eierkuchen Level 1, let's go, wir leben Abenteuer startet.
Ja, voll, voll, voll. Boah, Vertrauen in der Gruppe ist halt vor allem richtig wichtig. Gleichzeitig ist mir jetzt noch eine Idee gefunden, wie man das ein bisschen ruinieren kann mit Absicht, wenn man das Drama sucht. Da geht es wieder so in Richtung, wollen wir viel Roleplay-Element oder wollen wir es nicht? Da können wir dann auch so ein bisschen hinkommen, weil es gibt ja auch Leute, die sind halt mehr die Dungeon-Crawler und Sachen und so weiter. Ich weiß aber auch noch, das hat Philipp auch mal gemacht, aber das wäre ein gut, da hast du es verpasst, mich rauszuschicken. Das wäre eigentlich ein geiler Moment dafür gewesen. Wait, oder hast du das nicht? Okay, stopp, ich erzähle, was Philipp gemacht hat und du sagst mir, wie du es gemacht hast, ich hab's vergessen. Auch Tomb of Annihilation.
Spannend.
Da gab es diese Kackhexe. Mistviech einfach. Mama Pupu hieß sie.
Ja. Wow.
Die heißt im Buch so,
dafür kann ich gar nichts. Die heißt wirklich so, das ist ein bisschen albern. Naja.
Ich bin Fan von dummen Namen von NPCs. Okay.
Mama Pupu ist so geil. Das ist so ein geiler Charakter.
Ja, bei uns ist die halt vor allem richtig geil geworden. Die hat sich nämlich mal des Nachts einfach in mich verwandelt und hätte beinahe Emmys Charakter gefressen.
Ja. What?
Wollte sie snacken, als sie halt mal irgendwie weggegangen ist, ein paar Meter mit irgendwie was, während alle anderen gepennt haben. Das wäre natürlich arschgeil gewesen, wenn ich das gespielt. Aber ich habe das sogar gespielt. Habe ich das nicht sogar
gespielt?
Ja, ich habe das gespielt.
Ich glaube, ich habe dir einen Zettel gegeben.
Ja, das ist halt auch stark, wirklich.
Wow.
Da habe ich einfach Mama Pupu. Und ich weiß noch, wie ich Emmy gesagt habe, sie soll doch mal mitkommen, weil man dort hinten irgendwas gefunden hat und sie weggelockt hat. In dem Wissen, dass man potenziell gerade einen Spielercharakter tötet, aber naja.
Wow. Das ist halt
Sadismus, oh, das ist eigentlich mein Hobby. Das macht sehr viel Spaß.
Mhm.
Ja.
Also es ist hart, das auszuspielen, aber mega nice.
Ist ein bisschen hart, aber die Idee ist mega geil. Ich will einen ganz kleinen Tipp aber dazu geben, weil wir haben auch mal das Negative von sowas miterlebt. Wenn ihr das machen wollt, also an alle DMs jetzt, mit solchen Verzauberungen von man sieht aus wie ein Spielcharakter, gibt da ein offensichtliches Limit. Weil wir wussten zum Beispiel in der Lost Mine of Phandelver-Kampagne, da gibt es so einen scheiß Changeling oder zwei beziehungsweise. Und als wir dem einmal begegnet sind, diesem Phänomen, waren wir legit jedem einzelnen Charakter, der ab dann kam, gegenüber misstrauisch.
Ja.
Weil, also wie sollst du es auch anders machen so? Und ich glaube, da tut man sich einen Riesengefallen, wenn man sagt, oh ja, es gibt diesen einen Typen, der kann das. Und der ist auch richtig krass und richtig gefährlich und. Aber wenn ihr den irgendwann gefunden habt und beseitigt, dann ist das Problem halt rum. So, und dann wird das so eine kleine Mini-Quest für 3-4 Sessions, die sich halt nur um diesen einen Charakter irgendwie handelt.
Ja.
Und dann können alle durchatmen und sagen, so, jetzt trauen wir mal wieder den NPCs und jetzt passt das mal wieder. Oder man gibt ihnen halt ein Item, um das dann irgendwie zu erkennen oder weiß ich auch nicht was, aber
es ist wieder irgendwie wie bei fast allem im Rollenspiel. Die Prise macht's aus, aber sobald es eine Prise zu viel ist, ne, also beim Misstrauen jetzt, ist es halt echt anstrengend oder kann es anstrengend werden.
Ja, voll.
Muss man wirklich aufpassen.
Ja.
Mein Fazit dazu, gutes Rollenspiel kommt aus guter Gruppendynamik. Ich glaube, das Zweite ist nicht möglich, also Rollenspiel ist, glaube ich, gutes Rollenspiel ist nicht möglich ohne eine gute Gruppendynamik. Bin ich mir relativ sicher, dass es dann nicht gewinnbringend ist.
Voll.
Was ich als Tipp mitgeben möchte, darum, das sage ich jetzt, weil sich der Tipp eigentlich mehr wieder auf ein Individuum und nicht auf die Gruppe bezieht, was ich als Tipp oder aus meiner Erfahrung ganz dringend mitgeben möchte, ist, lasst euch Zeit beim Rollenspiel, weil man hat oft gute Ideen, was man gerne anbringen möchte, aber lieber improvisieren und gucken, wann ist es schön angebracht, wie lasse ich jeder Person die Möglichkeit, mit mir zu interagieren, ist so viel gewinnbringender für deinen Charakter, als zu sagen, ich habe diese Background-Story, ich hasse alle, was weiß ich, Orks. Und dann nicht mehr die Konversation darüber zu suchen, sondern gutes Rollenspiel entsteht, weil du dieses Statement subtil anbringst und damit Leuten die Möglichkeit gibst, auf dich zuzugehen. Und wenn die Leute auf dich zugehen, sagen, aber du kannst jetzt nicht sagen, alle Orks sind schlecht. Und dann ist es richtig schwierig, da richtig drauf zu antworten, weil dein Charakter muss natürlich erstmal bei seiner Meinung bleiben, nämlich alle Orks sind scheiße. Das ist verständlich. Aber die Spielerin oder der Spieler dahinter muss das auf eine Art und Weise sagen, die signalisiert, ich bin bereit, darüber zu reden. Nur dann findet Wandel statt. Konnte ich das begreiflich erklären? So?
Ja, also im Grunde muss man Raum geben für Charakterentwicklung.
Genau.
Und dafür auch bereit sein. Das ist absolut. Ich stimme dir da 100%ig zu.
Und wenn es so klingt, wenn es so klingt, als wäre die Agenda nur, ich hasse Orks, dann wird dich kein zweiter mehr fragen. Also, weil dann war das einmal Thema, du hast nur abgeblockt, es kam gar nichts. Niemand wird dann, oder es ist sehr schwierig, dann ein zweites Mal das auszusuchen. Ja, ein zweites Mal. Wenn du aber irgendwo einen mini, mini kleinen Raum lässt, wo jemand sagt, wo du sagst, komm mal anders auf mich zurück, weil jetzt gerade bin ich so wütend, dann reicht das schon. Aber nicht, wenn du nur abblockst und einfach nur bleibst, dann gibt es keine Charakterentwicklung, dann gibt es keine Gruppendynamik und dann gibt es auch kein interessantes Rollenspiel. Bin ich mir ganz sicher.
Absolut. Ich vergleiche das gerne tatsächlich mit Filmen, gut gemachte Filme, die gut geschrieben sind, weil da ist ja auch der Subtext ganz oft in dem, was die Leute sagen und tun oder auch so eine Exposition von einem Charakter. Ganz am Anfang vom Film hat man das ja ganz oft. Da sieht man so kleine Gesten, die derjenige macht und solche Sachen dann einzubringen, die dann am Ende eben zu etwas führen, was die anderen Charaktere rausfinden, erfragen können. Manchmal natürlich auch, klar, on the nose, ich hasse Orks, alle Orks sind kacke. Aber wenn man es eben subtil macht, dann führt das im Endeffekt viel schöner zu einer runden Geschichte und eben einer gemeinsam entstandenen Geschichte. Deswegen bin ich immer so, also vielleicht dann auch mein Tipp an der Stelle, guckt euch die Filme an, die ihr richtig geil findet, von der Story her und von den Charakteren her und guckt mal, was machen die eigentlich, um den Charakter zu etablieren? Warum finde ich den Charakter denn cool und warum verstehe ich, dass der so ist, wie er ist, innerhalb von 90 Minuten? Weil länger ist ein Film ja oft einfach nicht und trotzdem funktioniert es. Und das kann man sich einfach klauen. Also Diebstahl, Daumen hoch. aus Filmen immer gerne Ideen oder generell Ideen klauen und mal auf D&D anwenden, funktioniert oder generell Rollenspiel, funktioniert richtig, richtig gut.
Ja, schreibt uns mal, weil jetzt würde es mich wirklich interessieren, weil ich glaube, wir spielen halt alle ein relativ ähnliches D&D. Mhm. Also wir hier, ich meine natürlich mit Nuancen mal anders und so weiter und so fort. Mich würde es mal interessieren, wie viele Leute jetzt hier sitzen und zuhören und sagen, hä, aber ich habe halt, ich spiele halt seit 4 Jahren D&D, aber also gerollenspielt habe ich jetzt eigentlich noch nie. So ungefähr.
Boah, ja.
Weil ich weiß zum Beispiel, einer bei uns am Tisch, ursprünglich zumindest, hat er gemeint, er hat extrem, ich nenne es immer Schach-D&D gespielt, was halt ja, so der alte Dungeon-Crawler ist und wo es halt so, da geht es nicht um, vor allem während Combats, nicht um Roleplay oder um Charakter irgendwas, sondern da wird dann gemeinsam sogar besprochen, was jetzt der beste Zug der Person wäre. Okay. Und warum machst du denn jetzt hier nicht Fireball dahin? Aber ja, aber dann ist 5 Fuß hier und so, ah ja, stimmt. Okay, du könntest aber hier hingehen und so. Weißt du, so sehr anders. Ich will da gar nicht mal werten unbedingt, aber sowas gibt's halt schon auch immer noch, auch wenn es, glaube ich, deutlich weniger wird. Also ich meine, das ist ja dieses 80s D&D so ein bisschen.
Mhm. Ist auch sehr amerikanisch, glaube ich. Also es gibt in Amerika, ja, also wie ich das so aus meiner Internet-Bubble mitbekomme, alleine was Content-Creator oft anbringen, ist das, glaube ich, super oft eine amerikanische Sache. Nicht nur, Gottes Willen, aber das ist etwas, was ich da so von amerikanischen Content-Creatern sehr, sehr oft sehe.
Ja, stimmt.
So gerade Min-Maxing und so.
Ja.
Ist ja auch cool. Also mir macht, im Videospielen macht es mir ja auch Spaß. Also warum soll es mir hier keinen Spaß machen?
Aber es ist da vielleicht auch ganz krass, also nicht nur Gruppendynamik, aber auch Spielleitungsdynamik. Weil wenn ich jetzt gerade so überlegt habe, okay, das muss, man nimmt sich dann ja richtig viel Zeit, so wie du es gerade beschrieben hast, Paul, für einen Zug eines Spielers oder eines Charakters. Das würde bei uns nicht funktionieren, weil Fabius ist dann irgendwann so, ja, was machst du? Und zählt von 5 runter mit den Fingern. Gott. Und dann denkst du so, okay, scheiße, ja, ich mache Sinn. Ein Zug sind 6 Sekunden. Ja. Dein Charakter muss in der Stresssituation ja auch irgendwie eine Entscheidung schnell treffen. Und wenn die dann halt vielleicht doofe Konsequenzen hat, ist das so. Weil das halt im Affekt passiert.
Ja, aber ich glaube sogar, also weil ja, so wie ich es gerade beschrieben habe, viel länger als bei vielen anderen. Ich glaube aber tatsächlich, wenn du so spielst, was wir jetzt eigentlich fast nie tun, aber wenn man so spielt, ich glaube, man lernt auch einfach deutlich schneller zu sein in Kämpfen. Weil man einfach de facto besser drin wird. Also ich meine, du übst halt dann, das ist dann halt, die Leute machen sich weniger Gedanken über, wer ist mein Charakter, wie könnte ich meine Story, wie sondern die sitzen da halt und lernen halt ihre 30 Spells auswendig. Mhm. Und die wissen einfach, wann welcher Spell der wirklich objektiv beste ist. Scheiß auf Flavor. Sondern einfach, jetzt macht es halt mehr Sinn, den 15-Fuß-Cone-Spell zu benutzen, der ein Level-2-Spell-Slot ist, gegenüber dem Level-3-Spell-Slot Fireball, weil ich die Ressource noch brauche und blablabla. Und dann geht es, glaube ich, sogar erstaunlich schnell an solchen Tables.
Ja, das stimmt. Da stimme ich dir voll zu. Das kann ich mir vorstellen, dass es dann eben irgendwann einfach flüssiger wird, wenn man es übt. Andererseits hemmt es vermutlich ein bisschen die Kreativität dem, wie man dann in einen Kampf geht und welche Lösungen man für die dortigen Probleme sucht. Ich erinnere mich gerade an eine Runde, wo von Pen & Paper Info waren Micha und Tess mal bei uns. Es ist schon ewig her. Da haben die auch relativ D&D-Neulinge waren die da noch und haben mit uns dann mal einen One-Shot gespielt, den wir liebevoll Piratenparty mit Papi nennen, weil wir halt alle Piraten waren. Und da hat Micha so krass kreative Lösungen im Kampf einfach gesucht. Und der war ein Tortel, glaube ich, und meinte dann so, kann ich da einfach wie so eine Bowlingkugel durchschlittern? Und Fabi so, hä? Do it! Ja, voll cool, kegel die um, Mann!
Ja, geil.
So, also dann denkst du gar nicht so sehr an die Fähigkeiten, die du hast, sondern einfach an die Situation und wie du sie generell löst, was dann da für Regeln dran reinspielen. Wenn man die auch noch kann, ist das natürlich cool, aber erstmal zweitrangig. Und das finde ich tatsächlich viel cooler. Und ich selber suche mir tatsächlich deswegen manchmal Charaktere und Klassen aus, die besonders in eine Richtung gehen, die ich entweder gut oder schlecht kenne, damit ich genau sowas üben kann. Also, dass ich dann sage,
okay, das ist aber so ein Balanceakt.
Ja. Das ist richtiger Balanceakt, richtiger Balanceakt.
Das Ding ist, also es gibt nichts Langweiligeres für mich und ich glaube für wirklich sehr viele Leute als Kampf nach Schachfeld, so wie Paul das gesagt hat, weil das ist einfach, das ist besiegbar, das hat keine Story mehr, sondern das ist einfach ein anderes Spiel, sondern kannst du eigentlich alles drumherum, das ist glaube ich ein cooles Spiel, darum spielen Leute sowas wie Warhammer oder so, weil das ist dann das genau. Game oder Warcry oder irgend sowas, ne, irgendwelche Skirmisher. Drum ich glaube, das ist cool, aber es ist halt nicht die, am Ende des Tages fehlt wahrscheinlich so ein bisschen die Geschichte.
Ja.
Mein Problem ist aber auch, ich habe in Runden gespielt, wo die Gruppe partout in Anführungszeichen nicht kämpfen wollte. Also, wo der DM halt irgendwie einen Fight sich überlegt hat. Und dann hast du da irgendwie nur überkreative Menschen, die versuchen, ja, aber wenn ich jetzt den Baumstumpf daneben unsichtbar mache und der Wizard lässt ihn hochlevitaten und dann fallen und der Barbar schubst sie zurück und die stehen dann alle unter dem Baumstamm, dann ist tot. So funktioniert die halt auch nicht. Also
ja, fair.
Dann versuchst du irgendwas zu verkünsteln, was eigentlich nicht da ist. Und das macht dann auch keinen Spaß, weil das dann, selbst wenn der DM zu allem sagt, ja, das ist eine richtig geile Idee, ja, mach. Ja, das ist so super cool, machen wir so. Dann kannst du das Würfeln weglassen am Ende des Tages, weil dann hast du keine Dramatik mehr. Weißt du, dann hast du keine Stakes mehr, weil dann ist ja einfach irgendwie.
Ja, das ist nochmal ein Punkt, wo ich jetzt Leute bräuchte aus dem Publikum, die mir sagen, ob es dafür schon ein Spielsystem gibt. Oder vielleicht wisst ihr es ja auch. Weil ich habe auch ein bisschen, ja, hoffe ich eigentlich, weil eigentlich ist das nun mal ein super legitimer oder ein super legitimes Anliegen zu sagen, ich möchte so kreativ denken. Mhm. Genauso legitim ist es aber von mir als DM zu sagen, lasst uns bitte während der Combats innerhalb dieses Regelsystems bleiben. Weil ich will mir jetzt nicht ausdenken müssen, was passiert, wenn der Heuballen da hinten anfängt zu brennen und dann gegen jemanden rollt.
Ja.
Ja, fair.
Wie viel Schaden das dann macht und ob der dann auch brennt oder nicht. Oder was dann so, dafür gibt's halt keine Regeln. Bitte hört auf, mit euren Fireballs auf anzündbare Sachen zu schießen, weil ich weiß auch nicht, was passiert. So.
Fair. Und
das reißt ja auch so ein bisschen raus, ne? Also kann sein, dass man da mega gut drin ist oder man irgendwelche Workarounds findet, aber stimmt, das sehe ich auch voll. Das heißt, DM sagst, hey, kreativ ist geil, aber nur bis zu dem Punkt, wo ich sie halt genauso spielerisch umsetzen kann, wie den Input, den du mir gibst. Ne? Sobald ich da jetzt anfangen muss, mir irgendwie mathematische Gleichungen aufzustellen.
Ja, das ist halt, deswegen fand ich es gut, dass du gesagt hast, dass das ein Balanceakt ist, weil ich will jetzt hier gar nicht sagen, was davon gut oder schlecht ist, weil beides hat halt einfach krass seine Vorteile. Ein Nachteil, den ich halt sehe, ist, dass D&D-Combats eh schon meistens lange dauern. Also für meinen Geschmack sogar meistens ein bisschen zu lange. Und wenn ich dann halt noch diese Sachen mit einberechnen muss, dauert es halt noch mal 10 Minuten länger.
Oder die Lösung ist kreativ genug, dass sie den Kampf jetzt beendet.
Ja,
voll.
Ich meine,
aber
ja, dann wäre halt meine Hoffnung, und das müsste man auch noch ein bisschen besser abdecken irgendwie im D&D-Regelsystem, das fehlt mir auch noch ein bisschen, dass der Kampf dann gar nicht erst stattfindet. Also so, dass du halt wichtige Ziele, wenn du mega gut infiltrieren kannst oder so, halt vergiftest. Oder wenn er schläft und du halt was machst, dass das dann irgendwas bringt, anstatt, naja, dann hast du halt einen Autocrit und das macht dann halt 1d6 mehr Schaden, aber es ist halt auch schon wurscht bei 100 Hitpoints so. Das fehlt noch, glaube ich, so ein ganz bisschen. Weil da finde ich die kreativen Ansätze mega geil. Also vor dem Kampf mir was zu überlegen. Aber meistens läuft es halt dann doch darauf hinaus, naja, der Endboss ist halt im letzten Raum hier, ihr müsst halt draufhauen.
Ja. So. Aber, also, das Ding ist, Paul, weißt du, mir fallen 100 Szenarien für jedes Ding ein. Mir fallen 100 Szenarien ein, wo ich sage, ja, da stimme ich dem Paul genau zu, deswegen will ich das so und so und so. Und mir fallen genauso 100 Szenarien ein, wo ich sage, also spontan, du hast eine Hängebrücke und Gegner rennen zu dir. Wenn ich diese verfickte Hängebrücke nicht durchschneiden kann, dann bin ich richtig wütend einfach.
Ja,
weil das ist der Witz. Das ist aus jedem absolut. Film, weißt du?
Ja.
Ich will dann, dass ich mir dann einen Weg rübersuchen muss und bla 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 bla. Aber wenn es da halt keine Regeln für gibt, wie viel HP ein Seil hat, an dem eine Hängebrücke für 8 gepanzerte Leute, die das aus entsteht. Ja,
deswegen mag ich manchmal Fallen ganz gerne. Die machen wir super selten. Also vor allem Fallen, die irgendwie länger aufgebaut werden. Aber ich weiß noch, wie, mal Spoiler, Lost Man of Phandelver, wenn man da nicht aufpasst, in der ersten Höhle lassen die Goblins eine Falle zuschnappen, die halt durchaus alle erwischen kann, die diesen Gang hochgehen. Und das tut richtig weh. Also richtig weh. Und genau andersrum, wenn du es schaffst, da rumzuschleichen und die Goblins reinzuhüllen, dann steht da quasi schon im Regeltext, so und so kann diese Falle ausgelöst werden. Und die macht einfach, ich weiß es nicht mehr, aber 2d8 oder irgendwas, genug für Goblins. Und dann ist einfach im Regelwerk schon festgelegt, wenn diese Falle eingenommen werden kann und losgelöst werden kann, GG. So. Und das ist ja geil. Genau das ist die Hängebrücke quasi. Für, wenn da schon eine Falle gespoilert wird und ich sie erkundschaftet habe, ohne sie selber ins Gesicht zu bekommen, dann will ich sie natürlich für mich nutzen, weil es einfach viel cooler ist als, ja, ich mache eine Attacke, D20, A trifft, D6 plus 3, nächste.
Toll. Du meintest ja auch gerade schon, also wir denken jetzt gerade sehr in D&D-Terms, also gerade wenn es diese Regeln nicht gibt, dann kann es schwierig oder eben hilfreich sein. es gibt ja auch, ich glaube, Philipp hat es vorhin auch schon kurz gesagt, City of Mist ist eines der Systeme, das sehr, sehr narrativ ist.
Ja.
Und es fordert einen sogar dazu auf, dass man wirklich Film-Noir-mäßig Szenen beschreibt. Auch so gerade die Exposition von deinem Charakter, dass du dir, so wie ich vorhin meinte, wirklich überlegst, okay, was ist eine Szene, die ich darstellen oder beschreiben könnte, die zeigt, wie der Charakter so ein bisschen ist. Und das macht dann jeder am Anfang einmal. Das haben wir im One-Shot mit Lotti tatsächlich, als sie uns besucht hat, auch versucht so zu etablieren, dass das jeder macht, so aus Third Person, was sieht man gerade. Das ist total eine andere Denkweise, aber es ist so cool, weil auch regeltechnisch, du hast halt ein paar D6er, die du ab und zu mal werfen musst. Generell beschreibst du aber einfach nur, wann sind es jetzt gerade Fähigkeiten von deinem Mythos oder von deinem Logos, also von deinem. Der Logos ist die normale Person, die man sozusagen in der Welt ist. Und der Mythos eben das, was dir Superkräfte in Anführungszeichen gibt.
Cool.
Und dann überlegst du, okay, die Fähigkeiten gibt es auch nicht fertig. Da gibt es nur so Kategorien. So
Aspekte,
in denen
dieses, ne?
Genau. In so, so Aspekte, in denen sich die befinden. Und du suchst dir einen aus. Aber ich war zum Beispiel, mein Mythos war Photoshop. Ich konnte real life retuschen, so basically.
Geil.
Dann habe ich mir halt ausgedacht, was ich da machen. Und dann konnte ich halt, keine Ahnung, das Schimpelwerkzeug benutzen. Und dann habe ich halt irgendwie die Leiche da weggestempelt am Strand oder so. Ne? So ein Bums halt.
Ultra overpowered, habe ich ja überhaupt nicht dran gedacht. Das ist mega geil.
Ich habe hab hier ein Regelwerk stehen, die unaussprechlichen Kulte oder von unaussprechlichen Kulten oder so, was die Kultistenseite aus dem Cthulhu-Mythos ein bisschen mit einem lächelnden Dings zulässt. Also du spielst eine Person, die einfach fertig ist und irgendwo freiwillig oder auch unfreiwillig paktiert hat mit irgendwelchen Greater Beings, die sowieso deinen Verstand zersetzen. Und das funktioniert genauso. Also du hast fast keine Würfelwürfe, sondern es geht krass viel darum, dass du am Anfang beschreibst, was ist dein Weltbild und was ist deine Möglichkeit, was kannst du tun. Und in diesem Rahmen kannst du sehr gut handeln. Und alles, was nicht in diesem Rahmen ist, ist halt nicht so einfach.
Ja.
Das ist ganz cool, sowas. Ja, das stimmt. Also
Ich finde es auch total spannend, dass entgegengesetzt zu jetzt beispielsweise D&D in City of Mist man angehalten wird, die Fähigkeiten so vage wie möglich zu formulieren, damit man sie möglichst breit einsetzen kann. Und dann kann der Spielleiter immer noch sagen, okay, das ist jetzt ein bisschen krass, dafür musst du dann was verbrennen. So, dann kannst du die Fähigkeit halt irgendwann gar nicht mehr nutzen, wenn du sie verbrannt hast komplett. Aber das finde ich irgendwie eine süße Mechanik, dass man sagt, ey, ich möchte so viel wie möglich einfach nur abdecken. Und wenn es halt dann doch mal nicht geht oder sehr spezifisch wird, dann muss man halt was dafür einsetzen. Ja, eigentlich voll cool.
So ist es mega cool. Also dafür mag ich ja dann schon noch andere Spielsysteme. Also wenn sie halt so anders sind. Ich habe mich mal in einer anderen Folge ein bisschen drüber aufgeregt, über diese 800 Spielsystemen, von denen dann halt der Unterschied auch nur ist, ja, hier ist halt der Fighter hat halt 2-3 Regeln mehr und hier ein bisschen weniger und hier ist 10% mehr Realismus und hier 10% weniger, aber irgendwie ist es bums egal, so. Aber wenn es dann wirklich was anderes ist,
ja,
stehe ich richtig drauf, ganz
bin
klar.
Bin ich auch bei dir, komplett. Ja. Ich teste sowas auch mega gern aus. Vielleicht sollten wir das mal machen, dass wir einfach irgendein random Regelwerk, das komplett anders ist, mal schnappen und es zusammen mal spielen und bewerten oder so.
Vor allem random ist auch gut. Das wäre geil. Wir brauchen auch für ein anderes Projekt brauchen wir eigentlich so eine, wie heißt die, Spin the Wheel Geschichte. So einfach mal googeln 100 Top Rollenspiele und dann einfach den die 100 würfeln quasi.
Geil. Das wäre super.
Ja. Ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr über Rollenspiel und solche Sachen quasi in Verbindung mit Gruppe und verschiedenen Ideen und auch wie man seine SpielerInnen ein bisschen natzen kann mit Einzelgesprächen und Sachen geredet. Finde ich aber auch mega spannend, also gerade auch diese In-Combat-Diskussion, da bin ich sehr interessiert, auch wieder hier, was Zuhörende so machen, also wie viel erlaubt ihr da oder nicht oder wie sehr nervt es euch oder wie geil findet ihr es, würde mich mega interessieren.
Voll. Und ansonsten bin ich das gerne nächstes Mal hier, wenn wir irgendein Regelwerk spielen.
Yes, sehr, sehr gerne. Wenn ihr coolen Actual Play Content sehen wollt, dann könnt ihr mittwochs auf meinen Twitch-Kanal schauen. Wenn ihr richtig coolen sehen wollt, dann guckt bei den Against the Odds dienstags vor allem meistens. Ihr habt noch so unregelmäßige Streams donnerstags und am Wochenende.
Genau, manchmal Samstag sind wir auch auf einmal online oder so wie gestern einfach Rosenmontagsumzug.
Richtig. Ja, sowas gibt es dann zu sehen und dann lernt ihr auch mehr über Fasching, als ich gelernt habe. Doch, heute habe ich sehr viel gelernt, dank euch.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Es war mir ein inneres Blumenpflücken mal wieder.
Sehr.
Ein sehr. Inneres Blumenpflücken.
Es ist sehr schade, dass wir die hier nicht irgendwie Getränke anbieten können. Vielleicht sollten wir uns mal ein Studio bauen und dann reden wir in echt.
Das wäre doch mal eine klasse Idee.
Das wäre eine klasse Idee.
Ich komme gern vorbei.
Das sehen wir dann. Küsse von mir. Bis nächste Woche.
Toodles.
Ciao.